Das heißt, diese Art, wie der Niki gesprochen hat, geht einfach nur, wenn man versucht auszuschauen wird.
Frühstück mit Bier. Serviert mit Linzer Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute sitzen wir in Mödling und ja, gegenüber ein Moderator, Autor, Sprecher, Comedian. Was macht er eigentlich nicht?
Ja, jetzt wird eigentlich spannend, mit welcher Stimme er uns anspricht. Also, wer uns da jetzt gegenüber sitzen wird. Eher Heinz Brüller, eher Niki Lauder oder vielleicht Toni Polster.
Oder vielleicht Alex Christian, einfach ganz normal. Hallo, Christi.
Hallo, guten Morgen. Guten Morgen.
Grüß euch. Du hast ja irrsinnig viele Stimmen drauf. Wie kommt man denn da drauf, dass man das eigentlich kann?
Wie kommt man drauf? Das hat, würde mal sagen, in der Kindheit, also Kindheit ist wahrscheinlich zu früh, aber in der Jugend hat das angefangen, in der Schule, wo der Klassiker einfach die Lehrer meine ersten, unter Anführungszeichen, Opfer waren, die in der Pause dann zum Besten gegeben habe und sozusagen das pausenfüllende Programm für meine Mitschüler waren die Parodien der Lehrer. Ja.
Das heißt, du warst schon klassisch der Kasperl in der Schule, der Pausenclown.
Kasperl ist, weiß ich nicht, ob es der Kasperl war, aber es war auf jeden Fall immer ein extremer Hang zum Gauditum bei mir ausgeprägt. Und später dann war das so, dass meine Kumpels und ich dann Fernsehübertragungen einfach den Ton, wenn Sport übertragen worden ist, den Ton weggeschalten haben und wir haben dann live dazu kommentiert. Ja. Und ja, das war eigentlich immer ein ich will nicht sagen Hobby, aber es war irgendwie, uns hat das riesen Spaß gemacht, das war relativ früh schon da.
Ja. Du hast ja als Reporter dann auch in der Formel 1 diese ganzen Legenden, den Niki Lauder, den Heinz Brüller, Gerhard Berger alle auch live kennengelernt und hattest da eine gute Möglichkeit, dir die Stimmen genau anzuschauen, oder?
Abgesehen davon, dass ich sie persönlich kennengelernt habe, aber ich bin natürlich mit denen aufgewachsen. Also wenn du Sport interessiert bist und dir Übertragungen anschaust von Formel 1 Grand Prix oder Fußballmatches, dann hast du die natürlich im Ohr. Und mit dem Heinz Brüller bin ich aufgewachsen. Das ist meine Generation. Und wenn man parodiert, dann kommt man an solchen Legenden, Kultfiguren eigentlich gar nicht vorbei.
Wie ist das jetzt, wenn du Leute wie Niki Lauder, Heinz Brüller und Co. Parodierst? Kennen das die Jungen eigentlich noch? Oder auf Facebook und Co. kommt es noch an, diese ja Legenden, wie du sagst, oder muss der jetzt schon wieder neue Opfer suchen?
Na, gar nicht. Das geht definitiv, geht sich das gut aus, auch bei Jüngeren, weil die natürlich nach wie vor eine Medienpräsenz haben. Der Andi Herzog moderiert auf Sky oder analysiert auf Sky, der Prohaska im ORF. Der Niki, wie er noch unter uns weilte, war natürlich bei RTL hochpräsent. Und es ist schon auch grundsätzlich ein bisschen eine Voraussetzung für eine Parodie, dass du einen gewachsenen Bekanntheitsgrad hast, dass du nicht erklären musst, wen parodierst du jetzt. Ja. Und das ist natürlich im Zuge dessen auch wichtig, weil neue Opfer ist schwierig, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt den Julian Baumgartlinger, dann weiß man, das ist ein ÖFB-Nationalspieler, aber keiner weiß, wie der redet.
Ja. Weißt du, was ich meine? Du brauchst jemanden, der
ja, genau, so
die
ist es,
Stimme
ja.
bekannt ist.
Ja, ja.
Ja. Kannst du da ganz schnell wechseln eigentlich auch? Also wenn du jetzt einen Satz sagst, kannst du mehrmals in dem Satz dann einfach wechseln.
Ja, schon, ja, das ist kein Problem.
Kannst
das
du mir sagen, herzlich willkommen bei Frühstück mit Bier?
Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen bei Frühstück mit Bier.
Ja, auch als Toni Polster bin ich froh, dass ich da bin. Niki Lauder würde sagen, es ist relativ logisch, dass man da ist. Und Heinz Brüller hat sich plus minus sehr, sehr auf dieses Frühstück gefreut.
Es ist sensationell.
Das ist ja quasi schon in dir übergegangen. Man sagt ja bei Schauspielern oft, dass sie quasi die Rollen dann annehmen. Wie ist das bei dir? Bist du schon ein bisschen Niki Lauder geworden? Bist du ein bisschen Heinz Brüller? Musst du auch den Charakter annehmen? Wenn du die Rolle sprichst, wirst du da zu der Person?
Definitiv. Also das ist, ich finde gerade die Parodie ist ja eine der ältesten Formen des Humors oder der Komik. Und ich finde, es gibt halt einen Unterschied zwischen Nachäffen und wirklich Parodieren. Und das ist, die Parodie besteht dann nicht nur aus dem Treffen der Stimme oder der Tonlage, sondern mein Zugang ist halt, das, wenn du das auf einer Bühne zeigst, ja, dann muss der Habitus stimmen, dann muss die Körperhaltung stimmen, dann die ganzen Feinheiten, die man quasi in der Parodie macht, formen dann das Gesamtbild eigentlich erst. Ja. Also man muss, wie du richtig sagst, eigentlich in diese Figur komplett eintauchen und ich visualisiere diese Person immer vor dem geistigen Auge, wenn ich es mache. Und da entsteht dann auch ruhig sowas wie ein Morphing. Also man fängt dann lustigerweise auch an auszusehen wie die Person.
Ja. Das merkt man dann auch bei deinen Videos, wenn man die anschaut, dass du da richtig drin bist.
Ja, weil der Niki ist zum Beispiel das beste Beispiel. Der Niki, die Stimme vom Lauder kannst du nicht machen, wenn du nicht die Mundhaltung machst von ihm. Das heißt, diese Art, wie der Niki gesprochen hat, geht einfach nur, wenn man versucht auszuschauen wie. Und wenn ich das jetzt mit meiner normalen Fresse machen würde, dann könnte ich zwar so reden wie der Niki Lauder, aber es würde ganz anders klingen. Und da ist ganz der feine Unterschied, aber der macht das Kraut definitiv fett.
Wie sind dann so Situationen, wenn du dann, wenn dich die Promis quasi sehen, also die Parodie von sich selbst, und dann treffen sie dich das erste Mal wieder in live, wie ist denn das dann?
Eigentlich immer sehr unterhaltsam, weil ich zu denen, die ich persönlich kenne von meinen parodierten Figuren, einen sehr, sehr guten Kontakt habe. Und das ist auch mir persönlich wichtig, dass das, dass die selber drüber lachen können. Weil ich habe mir selber immer so quasi so ein bisschen ein Dogma auferlegt, es muss schon für die Person auch unterhaltsam oder lustig sein und nicht da jetzt durch den Dreck ziehen, das ist mir zu eindimensional. Diese
feine Klinge quasi.
Finde ich wichtig.
Aber man muss ja sagen, das ist ja auch quasi das größte Kompliment, wenn an jemand wie du, der sein Handwerk so gut versteht, parodiert. Das ist ja eigentlich, muss ja das für jeden auch eine Ehre sein. Sehen die das auch so? Hast du mit denen einmal drüber geredet? Oder?
Ja, schon. Also der Niki war bei mir in der Vorstellung, der ist zur Premiere gekommen vom Soloprogramm. Der Andi Herzog, Herbert Prohaska, Toni Polster, wir haben jetzt gemeinsam ein Projekt gemacht für ein Online-Game, und das ist eigentlich eine große Auszeichnung, wenn die sagen, der macht das super, da sind wir sofort dabei und es ist lustig. Ja.
Aber hast du irgendjemanden, den du parodierst, den du nicht kennst?
Ja klar, Arnold Schwarzenegger, okay. Den kenne ich nicht persönlich zum Beispiel. Also was der davon hält, weiß ich nicht.
Okay.
Ja. Aber die meisten habe ich im Zuge des Schaffens eigentlich schon persönlich kennengelernt.
Und musst du dann ja eigentlich auch politisch immer up-to-date sein, was die Personen gerade machen, was sie im öffentlichen Raum alles machen. Du musst ja eigentlich dir ständig das Leben dieser Personen verfolgen, damit du immer weißt, was könnte ich denn als nächster machen? Das ist ja schon, grenzt ja schon fast an Stalking ein bisschen, oder?
Nein, gar nicht so. Es ist das Lustige, also ein wesentlicher Faktor, um die Parodie noch ein bisschen zu überhöhen, ist ja, wenn du die Leute nicht über das reden lässt, was ihre Kernkompetenz ist. Ja, also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Andi Herzog nicht über ein Fußballmatch analytisch philosophiert, dann wird's ja erst lustig, ja, weil wenn man den jetzt zum Beispiel über einen Lockdown reden lässt, ja, oder über Covid-Maßnahmen, dann kriegt das Ganze nochmal einen eigenen Drive, weil es ja absurd ist, ja, dass der über sowas redet und dann entsteht die Komik erst, ja.
Benutzt du diese anderen Rollen und Stimmen auch privat manchmal? Also zum Beispiel, wenn du einen Streit hast mit deiner Frau oder so, und oder kommt das ganz schlecht?
Nein.
Du hast gerade nur mit Heinz Brühler gestritten. Jetzt bin ich wieder da, Schatzi.
Nein, das ist daheim überhaupt kein Thema. Also auch in meinem Freundeskreis nicht. Also das ist, mein Job ist völlig außen vor.
Okay, alles klar.
Du bist ja auch bei 2004 gestartet bei der Castingshow bei ATV. Glaubst, hätte es den Alex Christian, so wie er heute ist, mit den vielen Auftritten gegeben, wenn du damals nicht zur Castingshow gegangen wärst?
Wahrscheinlich schon. Es hätte wahrscheinlich einen anderen Weg genommen. Diese Castingshow war natürlich eine super Möglichkeit, einmal einem breiteren Publikum was zu zeigen, ja, mal ein bisschen eine TV-Präsenz zu bekommen. Aber wie ich diese Castingshow gemacht habe, war eigentlich schon die Entscheidung getroffen, dass ich mir einen Zeitraum selber gebe, um in der Unterhaltung Fuß zu fassen. Ja.
Was hast du vorher gemacht, wenn man fragen darf?
Ich war eben in der Formel 1, ich war Sportjournalist. Also, ja. Und davor habe ich ganz klassisch einen Job gehabt im Büro. Ich war in der Automobilbranche im Marketing. Ja. Und habe aber dann eben, wie gesagt, 2003, wie mein damaliger Arbeitgeber, das war eine deutsche Medienagentur, der die Formel 1-Rechte für den österreichischen Markt fürs Radio gekauft hatte, der ist insolvent geworden, und ich habe eigentlich von heute auf morgen einen Job braucht, ja, und wenn du beim AMS sagst, du bist Formel 1 Reporter, dann lächelt diese Dame milde und sagt, da habe ich gerade nichts Passendes.
Lass uns mal kurz nachschauen.
Ja, genau. Und ich habe dann eh gesagt, ja, ich finde das total nett, dass sie mir da versuchen zu vermitteln, ich hätte Alarmanlagen verkaufen gehen können oder bei Versicherungen im Außendienst anfangen, aber ich habe gesagt, ich mache mein Ding, ja, ich werde mich selber drum kümmern und habe dann bei Ö3 ein bisschen nebenbei jobben dürfen, in der Programmgestaltung für den Wecker habe ich hier und da mal die Lauda-Parodie sprechen dürfen. Das war aber jetzt natürlich kein Job, der die ausfüllt, weil das waren ein, zweimal im Monat. Aber für mich war klar, mir macht das so einen Spaß und ich glaube auch, dass es damals klar war, dass das meine Berufung sein wird. Und diese Castingshow ist dann irgendwie reingekommen, wo ich am Anfang eine große Skepsis gehabt habe, weil ich von Castingshows gemischte Gefühle hatte und habe. Aber ja, wenn man das macht, ist es kein Nachteil, ja, weil man kriegt dann mal ein Feedback von einem nicht subjektiven Publikum. Die Leute sitzen drinnen und kennen die nicht und dann, das ist wichtig, da einfach einmal was zu zeigen, was man kann. Aber ich glaube schon, auch ohne der Castingshow hätte ich das trotzdem weiterverfolgt. Ja.
Wie viel Zeit hättest du oder hast du dir damals gegeben, dass du sagst, so viel Zeit lasse ich mir und schaue, ob es funktioniert?
Oder wie viel Geld hast du gehabt?
Geld habe ich gar keins gehabt damals. Es war wirklich ein bisschen ein dünneres Eis, weil auch meine Bank relativ nervös geworden ist, ja, weil ich habe in der Formel 1 relativ gut verdient und man macht sich dann auch relativ bequem in der Komfortsituation. Und wenn das von heute auf morgen auf einmal aus ist, ja, das ist eh so das, was wir die letzten 12 Monate auch ein bisschen erleben, ja, dass eigentlich von 100 auf 0 alles runtergefahren wird, dann muss man halt situationsbedingt auch reagieren. Und ich habe gesagt, okay, also ein Jahr schaue ich mal, was passiert. Ja. Und dieses Jahr gönne ich mir. Und wenn es nichts wird, kann ich immer noch in einen normalen Brotjob sozusagen reingehen, weil die Entscheidung mit 30 war ja damals, jetzt ins künstlerische Fach zu gehen, das war dann eh schon relativ spät berufen, würde ich sagen. Aber ich würde es trotzdem genauso wieder machen.
Was mich da interessiert, ist auch spannend, dann ist natürlich die Fernsehkarriere richtig losgegangen. Also du bist ja auch übers Fernsehen sehr bekannt worden, nicht nur ATV, alle möglichen Formate, auch ORF. Was gibt es Neues? Kann man da, als Kabarettist ist man da eigentlich überall willkommen, bei jedem Sender, weil mir kommt vor, so mein subjektives Empfinden.
Wie heißt das Wort?
Subjektives Empfinden, dass jeder Fernsehsender eigentlich irgendein Comedy-Format hat. Du bist ja da auch ein bisschen von Comedy-Format zu Comedy-Format gegangen. Oder ist man da quasi bei jedem Sender dann willkommen? Oder kann man sich da aussuchen, zu was für einem das man geht?
Also ich habe eigentlich relativ rasch mit dem Management, mit dem ich heute arbeite, angefangen zu arbeiten und wir haben eigentlich von Anfang an einen relativ stringenten Fahrplan entwickelt. Also wir haben, ich glaube, es ist wichtig, wenn du eine künstlerische oder wenn du eine Karriere planen willst, ja, wo soll es hingehen, ist einmal ganz wichtig, eine Analyse zu machen, wofür stehst du, wo soll der Weg hingehen und was willst du. Man kann natürlich sagen, ich renne jetzt von Hinz zu Kunz. Ja. Ich glaube aber, das Entscheidende ist, dass du dir drüber im Klaren bist, was bringt mir was und was bringt mir weniger was. Ja. Und nur weil man viel Medienpräsenz hat, heißt das nicht, dass das unbedingt förderlich ist. Ja. Weil es gibt natürlich auch wir leben in einer Zeit, wo du rund um die Uhr Comedy konsumieren kannst. Sei es über Social Media, über YouTube, über TV, über Radio. Das ist permanent abrufbar. Und da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht Gefahr läuft, einer gewissen Überpräsenz zu haben, weil die Sättigung einfach relativ rasch da ist. Und wir haben eigentlich damals, mein Management und ich, relativ klar definiert, dass das weniger, dass vielleicht das mehr ist. Ja. Und dass man sagt, okay, wir schauen uns ganz genau an, was passt überhaupt auch zu mir. Ja. Und gewisse Sachen, also selbst wenn ihr ein Angebot von Dancing Stars kriegen würde, würde ich es nicht machen, weil es passt einfach nicht. Und nur zu sagen, ich habe einfach eine TV-Präsenz, ist gut, aber ob der Schuss dann nicht nach hinten losgeht, weil das einfach überhaupt nicht stringent ist.
Also sehr spannend, sehr strategisch.
Es bringt definitiv, mich zu einer ganz wichtigen Frage, die mir ich immer stelle, nämlich du machst deine Kunst, du kannst ja nicht jedes Monat ein neues Programm rausschmeißen. Wenn du das Programm jetzt im Fernsehen präsentierst, dann kennen das ja schon sehr, sehr viele Leute. Kommen die dann noch physisch zu deinen Auftritten? Sagen die, ist das so ein Boost, wo man sagt, ja, den muss ich jetzt erst recht sehen, offline? Oder ist das eher so, nein, den kenne ich ja eh im Fernsehen, da brauche ich eh nächste Woche nur wieder einschalten, dann sehe ich ihn eh wieder. Wie ist denn da das Verhältnis?
Ich glaube, dass du ein Live-Erlebnis in keiner Weise mit einem Streaming oder einem TV vergleichen kannst, weil das einfach total verschiedene Paar Schuhe sind. Also dass unser Job lebt einfach extrem von der Atmosphäre und vom energetischen Miteinander im Publikum. Und das ist das Ganze rundherum. Also das, ich finde, das Konsumieren von Kultur kann einfach nie durch eine virtuelle Alternative kompensiert werden, weil das fängt ja damit an, dass man sich den Abend frei nimmt, man geht in einer Bar was trinken, geht nachher ins Kabarett oder ins Theater, in der Pause redet man mit anderen Leuten, die dort sind, und geht nachher vielleicht nur eine Kleinigkeit essen. Und das ist im Fernsehen, kommt weder die Energie rüber, also es ist einfach nur eine Begleitmaßnahme. Und wenn meine Kabarets im Fernsehen gezeigt werden, dann sind das üblicherweise auf 60, 70 Minuten zusammengeschnittene Vorstellungen, die vorher aufgezeichnet wurden, und die werden dann im Format wie Sommerkabarett oder so ausgestrahlt. Aber ich finde trotzdem, dass das live ist, einfach live. Das ist wie ein Musikkonzert. Ich kann mir auf YouTube jede Band anhören. Aber wenn ich dann beim Konzert stehe, kann man das überhaupt nicht vergleichen.
Aber das Programm bleibt oder ist ja oft trotzdem auch dasselbe. Das heißt, im Fernsehen wird auch viel von dem gezeigt, was du dann auf der Bühne präsentierst.
Ja, weil das, also ein Soloprogramm hat eine Halbwertszeit von je nach Auslastung, würde ich mal sagen, von zwischen 2 und 4 Jahren, je nachdem, ja, wie groß du spielst oder wie regional du spielst. Es gibt ja Leute, die sagen, ich konzentriere mich auf Wien und Umgebung oder eher auf den Osten Österreichs. Wenn du flächendeckend spielst von Burgenland bis Vorarlberg, dann brauchst du natürlich oder hast eine längere Spielzeit, ja. Und das spürst mit geringfügigen Adaptionen einfach den Spielzyklus des Programms durch. Und dann kommt ein neues Programm, also das so rennt es.
Hey Karl, wir könnten übrigens wieder mal Sport machen.
Was? Wieso?
Naja, unsere Figur ist nämlich die beste.
Ach so. Aber deswegen machen wir einen Podcast.
Stimmt, deswegen machen wir einen Podcast. Und wir haben einen Partner, nämlich Casumo, Wetten leicht gemacht. Der einfache Sportwettenanbieter in Österreich.
Ja, da gibt's jetzt 10 Euro Freiwette, wenn ihr auf den Link in unserer Bio schaut.
Casumo.com. Wir haben ein sicheres Bezahlsystem und natürlich keine Ein- oder Auszahlungsgebühren. Schaut's vorbei und wettet auf nationale, internationale Fußballspiele und natürlich auf viele weitere Sportarten. Jetzt zurück zu Frühstück mit Bier.
Was ist so dein Gradmesser, vielleicht auch gerade am Anfang, dass du witzig bist? Also sagst du da vorher auf und überlegst, oder sagst du das dann Freunde vor dir auf, deiner Frau, oder wie? Wo weißt du, dass ein Kabarett ja wirklich lustig ist?
Gar nicht. Gar nicht. Das weißt gar nicht. Das weißt, wenn du vor Publikum spielst, das dich nicht kennt. Also echt? Ich sage jetzt einmal, ein Ausprobieren vor dir bekannten Menschen kann dir nie eine Objektivität gewährleisten.
Das heißt eigentlich, bis zur Premiere bist du mal super nervös.
Ja, freilich. Es gibt schon Vorpremieren, wo du sagst, wir machen im Zuge der Tourplanung, wir definieren einen Premierentermin, und vor dem Premierentermin gibt's 5, 6 Vorpremieren. Mhm. Und diese Vorpremieren sind auch als solche deklariert. Also das Publikum, das sich eine Karte für eine Vorpremiere kauft, weiß, da gibt's jetzt noch Unschärfen. Ja, da wird vielleicht noch die eine oder andere Nummer gefeilt oder kommt weg, oder die Textsicherheit ist noch nicht 100%ig gegeben, das weiß man. Mhm. Und im Zuge dieser Vorpremieren hast du die erste Möglichkeit, nach einer monatelangen Schreib- und Probearbeit, das Ganze dem Publikum überhaupt zu zeigen oder anzubieten. Und dann kriegst du die erste Antwort. Mhm. Vorher nicht. Ja, weil wenn ich sage, ich habe jetzt ein Programm geschrieben und ich zeige es jetzt 10 von meinen Freunden, dann sagen vielleicht 5 super und 5 sagen es ist ein Scheiß. Dann weiß ich genauso wie vorher. Ja. Und deswegen mache ich das auch bewusst nicht, dass ich mir da irgendwelche Feedbacks hole, ja, weil ich schreibe so, wo ich mir denke, was möchte ich eigentlich gern machen? Ja, weil wenn ich jetzt anfange, den Versuch zu starten, auf ein Publikum hinzuschreiben, ja, das wird schiefgehen, weil es ist komplett egal, was du machst, du wirst nie alle Geschmäcker treffen. Ja, und deswegen sage ich, was finde ich persönlich spannend zu erzählen? Wie kann ich, was finde ich lustig? Was möchte ich gern zeigen?
Wie läuft so ein Prozess ab? Das würde uns ganz besonders interessieren. Wir haben ja auch schon mit einem gemeinsamen Freund, dem Max Meyerhofer, ein bisschen Kabarett geschrieben. Wie läuft bei dir so ein Prozess ab? Die Anna, deine Managerin, sitzt neben uns, sagt die dann irgendwann so, und jetzt gehen wir es an, und ob jetzt schreiben wir wieder an einem neuen Kabarett, oder wie geht der Prozess los? Wie läuft dieser Prozess und wann ist der Prozess abgeschlossen?
Wie schaffst du es, dass dich die Muse küsst?
Gar nicht. Das ist die Kreativität, wenn das abrufbar wäre, das wäre super. Aber es gibt so Zyklen, wo man, glaube ich, als Künstler auch eine gewisse Schärfe entwickeln muss und auch eine gewisse Bereitschaft. Wenn es passt, sofort was zu machen. Ja, also ich erwische mir regelmäßig, dass ich im Wald mit dem Hund gehe und auf einmal fällt mir was ein, muss ich stehen bleiben und muss mir das ins iPhone einreden, weil ich sonst wieder vergesse. Ich habe auch schon den Versuch gestartet, dass ich mich vor dem Laptop hinsetze, ja, das berühmte weiße Word-Dokument, und sage, so, jetzt schreibe ich eine Nummer, und nach einer Stunde hau ich den Laptop zu und denk mir, lass es, du kannst es nicht. Du bist nichts, hast nichts, kannst nichts, wirst nichts. Ja.
Fühlt man sich wieder richtig schlecht.
Richtig schlecht, ja. Und dann springe ich aber oft um 3:15 aus dem Bett auf, renn runter zum Laptop und schreibe Seiten, weil mir was eingefallen ist. Ja. Dann rinnt er das aus den Fingern. Mhm. Also das Steuern kann ich persönlich nicht. Ablaufen tut so, dass wir uns in einem sehr engen, also wir sind ein relativ kleines Team, wir sind 4 Leute bei mir, und die Anna und die Susi, wir entwickeln das quasi in Absprache. Wir sagen so, jetzt haben wir, wie schaut die Buchungslage aus, wie lange können wir noch spielen, wie lange wollen wir noch spielen, wann wollen wir ein neues Programm machen, und dann irgendwann einmal musst du auch im Sinne des Veranstalters sagen, okay, ein Jahr vorher wird der Premierentermin ausgemacht. Mhm. Da gibt's noch keinen Programmtitel, aber du reservierst einmal einen primären Termin, und dann drast die Sanduhr um, und du weißt, du hast jetzt 12 Monate, um ein Programm zu schreiben.
Also diese Deadline ist auch wichtig.
Die ist definitiv wichtig. Habe ich keine Deadline, mache ich nichts. Ja.
Und während du diese Deadline im Auge hast, spielst du aber noch das alte Programm?
Ja, also alle 3 Programme spiele ich parallel. Ja. Und dann sagst du, okay, was gibt es einmal so ein Kreativ-Brainstorming, was wird das Thema sein? Man stellt quasi einen Baum auf, das ist sozusagen der Grund, worum wird es überhaupt gehen? Mhm. Ja, wird es eine Stand-Up-Comedy oder gibt es ein Thema, gibt es einen roten Faden, erzählt man Geschichte, und dann behängt man diese Äste des Baumes einfach mit Geschichten oder mit Gags oder mit Pointen oder so. Und vor allem, glaube ich, wichtig ist bei unserem Job, dass du die Sensorik permanent scharf geschalten hast. Also ich bin eigentlich immer auf Empfang. Also mein humoristischer Seismograf, wenn man so will, ja. Der hat eigentlich immer gewisse Schwingungen. Ja. Und manchmal lese ich was in der Zeitung und versuche, das immer als Material zu sehen. Also ich bin permanent auf Empfang und schaue mal, was kann ich verwursten, was ist Material, und es gibt der Alltag, die Realsatire. Ne? Bietet ja genug.
Ja. Hat sich der Humor irgendwie, wenn du sagst, Seismograf, verändert über die letzten Jahre? Ist der schneller geworden? Also gerade jetzt so TikTok und Social Media ist ja sehr schnell, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht. Muss man schnell auf den Punkt kommen, oder ist das nicht, hat sich da eigentlich nichts geändert?
Ja, ich glaube schon. Also ich denke, dass du mit Kabarets, wie wir vielleicht in den frühen 90ern gespielt haben, heute Mühe haben wirst auf einer Bühne, ja, weil natürlich die ganze Menschheit sich verschnellert hat, wenn man das so blöd sagen kann. Ja, es ist alles kurzlebiger geworden, es ist alles schneller geworden, und trotzdem bin ich der Meinung, dass es von Künstler zu Künstler ganz verschieden ist, wie du deine Programme spielst. Also es gibt einfach Leute, die sagen, ich habe gerne Tempo im Programm, ich spiel gern dynamisch, und dann gibt's Kollegen, die sagen, ich spiele gern reduziert. Ja, also das
schwarze Vorhang und
ja, genau. Also, oder man macht eine Bühnenshow draus. Das ist alles ist erlaubt, ja. Also das muss man individuell für sich selber definieren. Wichtig ist, glaube ich, dass du deine Nische für dich findest und dass du nicht versuchst, jetzt der zweite Josef Hader zu sein oder der nächste Alfred Dorfer, sondern dass du der erste XY bist.
Aber ja, schaut man sich da von den Kollegen auch was ab, weil man kann ja das Rad auch nicht immer wieder neu erfinden, oder?
Das mache ich bewusst nicht, weil du da Gefahr läufst, deinen Pfad ein bisschen zu verlassen und dir Inspiration von Leuten holst, die es aber schon gibt. Mhm. Ja. Und deswegen probiere ich da möglichst wenig Inputs zu holen. Ja, also es, natürlich, es völlig richtig, das, es ist, sind viele Sachen schon erzählt. Ja, und natürlich, jeder nimmt sich auch irgendwo Themen raus, die er anbieten will auf der Bühne. Und dass es da mal zu Überschneidungen kommt oder dass der eine oder andere Gag schon mal da oder dort gehört wurde, das kann man gar nicht ausschließen. Das passiert einfach.
Aber ich stelle mir das schon unglaublich anstrengend vor für eine Persönlichkeit, dass man weiß, man muss eigentlich immer aus nichts alles machen. Man muss immer was Neues liefern. Immer, du musst immer am Puls der Zeit sein. Du musst immer was Neues vor allem raushauen, was es noch nicht gegeben hat. Das ist schon auch anstrengend, oder?
Jein. Also es ist natürlich, es ist der Druck fürs nächste Programm ist immer da, ja, weil die Leute natürlich je erfolgreicher du wirst, desto höher liegt die Latte fürs nächste Programm. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist halt auch ein bisschen der Job, ne?
Ja.
Also wenn im Englischen würde man sagen, if you can't stand the steam, get out of the kitchen. Mhm. Ja. Das ist so. Und das ist ja auch was Schönes, ja, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Bock auf was Neues zu machen und wie werden die Leute reagieren, diese Spannung und so, wenn ich vorher schon wüsste, das gefällt eh wieder jedem, dann fehlt da, glaube ich, auch ein bisschen der Trieb, da Energie reinzuhauen. Mhm. Und das ist das Salz in der Suppe des Comedians oder des Humoristen. Ja.
Mhm.
Und die Vielfalt ist auch schön. Wir haben in Österreich so eine lebendige Kabarettszene. Es gibt so geile Leute, die einfach jeder für sich sein Publikum auch schon gefunden hat. Ja. Egal, ob das ein Klaus Eckel ist, ein Gary Seidel, ein Thomas Stipschitz, die machen für sich ihre Sachen und das ist gut so. Wenn da zu viel Gleichheit ist, entstehen da auch, finde ich, Unschärfen und das ist, glaube ich, gar nicht so gut.
Mhm. Gibt es sowas wie am Baukasten oder Baustein von einem guten Witz oder einem guten Schmäh, eine gute Geschichte. Gibt es so Bausteine, wo du sagst, das muss drinnen sein?
Oder was macht Humor auch für dich aus?
Humor ist für mich, es ist relativ einfach. Ich glaube, man kann es darauf kanalisieren, wenn die Leute lachen. Ja? Das ist, du erwischst die Leute oder eben nicht.
Mhm.
Wichtig ist, dass du beim Publikum ankommst, also dass du sie erwischst, dass du sie in irgendeiner Form erwischst. Das kann natürlich, du kannst das auch erschrecken, die Leute. Ja. Na klar, aber wichtig ist, dass eine Emotion entsteht. Und es ist einfach lustig oder es ist nicht lustig. Und ich merke das selber im Spielbetrieb, dass ich mir beim Schreiben Sachen überlege, wo ich mir denke, das ist die Königswuchtel. Ja. Und das ist so dermaßen geil. Und dann spürst du das auf der Bühne und es ist eher so verhalten. Und denk mal, was ist denn jetzt los?
Die lachen eher deswegen, weil es du so.
Ja, oder auch gar nicht. Also da kommt dann gar nicht das Feedback, das du dir erhofft hast.
Mhm.
Und dann kommen aber wieder andere Sachen, die du dann reinnimmst ins Programm, wo du denkst, na gut, schauen wir mal, ob das kommt. Und das ist der Burner. Da gibt's Applaus und die Leute lachen ohne Ende und dann denkst du, aha, okay, das kommt also gut an. Und ja, wenn es so einfach wäre, wie das Rezept, das Paraderezept ist, dann, aber das ist es halt nicht, Gott sei Dank.
Wir haben vorher noch über die Kollegen gesprochen.
Ja.
Wir wissen ja alle ein bisschen, und es ist auch schon thematisiert worden bei uns bei Frühstück mit Bier, dass im Schlagerbusiness die Freundschaften unter den Sängern nicht immer da ist. Das ist schon auch hinter der Bühne ein sehr hartes Business.
Ja.
Wie schaut das bei den Comedians aus? Hat sie ja hinter der Bühne alle Friends? Gibt es da einen harten Konkurrenzkampf? Weil die Szene sehr groß ist, weil es sehr viele Sendungen gibt, wie ist das Umfeld der Kabarettisten untereinander oder der Komiker?
Also da kann ich jetzt nur von meiner Position aus sprechen, dass wir uns bei Produktionen wie Kabarettgipfel oder so uns ja treffen, wo man normalerweise, man sieht sich ja nicht, weil ja jeder im normalen Leben, wenn wir jetzt nicht in der Corona-Zeit sind, eigentlich einen relativ straffen Tourplan haben, mhm, und da kommt es eigentlich kaum dazu, dass man sich irgendwo sieht oder so oder mal auf ein Bier geht. Aber so Produktionen wie Kabarettgipfel sind extrem geil, weil du einfach einmal mit Kollegen arbeiten kannst. Und aus meiner Sicht, ich habe mit denen, die ich wirklich gut kenne, wie ein Klaus Eckel, ein Thomas Stipschitz, ein Viktor Gernot, ein Niavarani, ein Gernot Kulis, Gary Seidel, Omar Sasam, ein sehr freundschaftliches und gutes Verhältnis, weil eben, wie schon vorher gesagt habe, keiner dem anderen jetzt irgendwo das Wasser abgräbt, weil jeder sein Publikum hat. Ja. Mhm. Und wie es im Schlager ist, weiß ich nicht, aber wenn du das sagst, dass es so ist, kann ich das wahrscheinlich, ja, kann ich gut nachvollziehen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. In der Kabarett-Szene oder Comedy-Szene kennt ihr das jetzt nicht so, ja, dass man da irgendwie Grabenkämpfe hat oder so.
Wie ist das, wenn sich hier hinter der Bühne trifft, so challenge ziehe ich immer da ständig, da muss ich immer da schmieren, oder? Das ist ja voll lustig wahrscheinlich.
Ja, es ist definitiv lustig, ja. Okay. Also da rennt gut der Text, ja.
Okay.
Schon, ja.
Das lustigste Element von Frühstück mit Bier ist der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier Bierwagen liefert frisches Linzer Bier.
Da reden wir über kurze Jugendsünden, Rauschgeschichten, irgendwas Lustiges, was dem Alex Christian mal passiert ist, wo du sagst, eigentlich würde ich das jetzt nicht erzählen, aber weil es ihr seid, sage ich es euch. Gibt es da irgendeine Story, was du sagst, die war echt lustig, ist dein Leben wahrscheinlich allgemein, aber irgendwas, was einmal peinlich war, was du sagst, das war wirklich witzig für die anderen?
Das muss jetzt mit Alkohol in Zusammenhang sein.
Nein, muss
sein.
Es nicht. Nein. Kann auch einfach irgendwas, was da auf der Bühne mal passiert ist, gewesen sein.
Also mit unter Alkoholeinfluss bin ich noch nie auf eine Bühne gegangen. Das verbietet mir ein bisschen mein Ego, das ist respektlos dem Publikum gegenüber. Aber es, also ich weiß nicht, wie viel Sendezeit. Nein, da gab's schon die eine oder andere Episode, natürlich, keine Frage. Wir sind, das war 1995, da sind ein Freund von mir und ich geplantermaßen 6 Monate nach Amerika geflogen und haben natürlich eine Farewell-Party gefeiert. Das war in einem Lokal in Mödling. Und der Flug ist gegangen, glaube ich, 9.30 Uhr in Wien mit der Gefährlich. British Airways nach New York. Und wir haben gesagt, jetzt müssen wir schlafen gehen, weil jetzt der Flieger, ne? Und dann irgendwann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir auch nicht mehr schlafen gehen. Und sind wirklich,
ist eine gute Zeit.
Ja, und sind wirklich ziemlich illuminiert zum Gate, also nicht zum Gate, sondern zum Check-in gekommen. Sichtlich illuminiert.
Illuminiert ist ein schönes Wort. Ja. Das nehmen wir mal jetzt auf.
Ja, so ein leichtes Damenspielzeug. Ja. Ja. Wie es halt ausschaust, wenn du vom 9 auf die Nacht bis 7 in der Früh
am Flughafen fährst.
Durchfeierst, ja. Und die Dame am Check-in, die war relativ humorlos und hat irgendwie zu meinem Freund, wenn ich vergessen, hat zu meinem Freund gesagt, sind Sie sicher, dass Sie flugtauglich sind? Und mein Freund hat gesagt, hauptsächlich kein Pilot. Also das war eine gute Szene damals.
Ah, aber sie hat euch dann mitfliegen lassen.
Gott sei Dank. Es war überhaupt eine unschuldige Zeit. Man durfte am Flieger noch rauchen.
Ah, Wahnsinn.
Ja, es war kompletter Wahnsinn. Also cool. Es war heute undenkbar, aber wir haben da noch im Flieger, ja, Wahnsinn.
Und wie habt ihr dann diese 6 Monate in den USA verbracht?
Relativ kurz, es wurden 6 Wochen, weil wir natürlich mit dem jugendlichen Leichtsinn in die Staaten geflogen sind, mit der Annahme, die warten dort einfach auf uns. Ja. Dem war nicht so. Es ist so, dass du in Amerika ohne Green Card der Hinterletzte bist. Also wir haben gesagt, nein, ist ja wurscht, wir dann beim Mackey jobben oder irgendwo, ist ja egal, wir sind ja für nichts gut. Ja.
Ja.
Oder tun irgendwo, keine Ahnung, Autos waschen oder auf einer Tankstelle. Ganz egal, irgendwas uns halt gefällt.
Ja, heutzutage könnte es den Trump parodieren.
Ja, genau. Und damals habe ich mal so richtig ein bisschen ein Gefühl gekriegt, wie es ist, wenn man der Ausländer ist. Ja. Mhm. Es ist einfach dort wirklich, du bist da, das ist...
Du bist noch nicht mal der Tellerwäscher gewesen.
Nein, nicht mehr irgendwo. Ja, also die haben gesagt, na, weil du hast kein Green Card, somit keine Arbeitserlaubnis. Und da sind die Amis relativ streng, wenn du jemanden ohne Green Card dort arbeiten lässt. Und es kommt da wer drauf, dann dran, dass du das Business schneller zuerst schauen kannst. Und daher ist auch kein Einkommen gewesen. Und wir haben einfach das Geld, was wir damals gespart hatten, jeder einfach geschaut, wie lange es hält. Und der Plan wäre gewesen, von der Ostküste mit einem Auto, das wir kauften, das war glaube ich, ein 20 Jahre alter Dodge Ram an die Westküste zu fahren. Und das Dreckswagel war dauernd hin. Also wir sind dauernd irgendwo gestanden mit dem Auto, haben auch im Auto geschlafen, um Geld zu sparen. Und dann in Fort Lauderdale, das werde ich nie vergessen, in dem Auto, da hat es, glaube ich, gehabt 40 Grad Luftfeuchtigkeit, Moskitos. Ich wollte nur mehr haben. Also es war ein klägliches Scheitern. Ja. Klägliches Scheitern.
Also seid ihr auf der Route 66 dann?
Nein, dort sind wir gar nicht hinkommen. Aber wir sind dann in New York, sind wir irgendwo herumgegeistert und sind dann auf einmal irgendwie in der Bronx gelandet. Und das ist also eine Gegend, wo du sagst, wenn es dunkel wird, als Weißer kann es eng werden. Ne? Und wir sind dann mit unserem weinroten Dodge Ram reingefahren. Und haben dann ein paar Bier getrunken und gesagt, geh, komm, pfeif drauf, schlafen wir gleich im Auto. Und dann haben wir irgendwie gesehen das war so wie so ein Basketballfield, ja. Da haben wir ein paar farbige Basketball gespielt und wir sind hingekommen und haben gesagt, Burschen, wie schaut's aus? Can we play together, ne? Und die haben gesagt, ja, kein Problem, spielt's mit uns. Ich hab keine einzige Kugel gesehen, weil natürlich gegen einen Army Basketball spielen, da bist ganz weit weg.
Ja.
Und wir haben aber einen Fußball im Auto gehabt und haben gesagt, na okay, we are from Europe, from Austria, ja, yeah, let's play soccer.
Ne? Yeah.
Und ich habe gesagt, okay, let's play soccer. Haben wir wieder keine Kugel gesehen. Also
Skifahren war leider nichts zum war nichts da.
Nein, Skifahren war nichts da. In der Bronx haben sie nicht so viel Sessellift. Ne? Und im Nachhinein betrachtet ein Wahnsinn, ja, dass da mitten in der Bronx, also wirklich eine Gegend, wo am Abend die Mistkippen brennen,
ja,
dass wir zwei Idioten da mit hingehen und einfach völlig ohne irgendwann auch was Schlechtes im Sinn, ja, spielen wir Basketball, ja. Mhm. Also Wahnsinn.
Aber
ja,
ihr habt auch das Positive dann zurückgekriegt, also es war dann nichts.
Nein, die waren komplett cool. Ja. Ja. Der eine ist überhaupt nur am Rücken gelegen vor lauter Lachen, ich werde es nie verstehen, ja. Nie vergessen, weil wir natürlich überhaupt nicht Basketball spielen konnten. Ja. Ja. Und der hat sich gar nicht mehr eingekriegt vor lauter Lachen.
The crazy Austrian guys.
Crazy Austrian, ja. Wir haben dann erklären müssen, dass wir eben nicht aus Australia kommen, ja, das war eh klar. Ja. Und er hat mir gesagt, what's the matter with your fucking accent? Ja. Und ich habe gesagt, from Austria. Also das war eine unfassbare Zeit und mein bester Buddy, mein Kumpel der Harry, wir sind nach wie vor, er ist auch mein Trauzeuge und wir reden nach wie vor über diese 6 Wochen Amerika, weil da so viel passiert ist, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Sehr,
ja,
cool.
Alex, jetzt wird von einem Comedian natürlich immer erwartet, lustig zu sein. Wie ist das bei dir? Gibt es dann auch mal Szenen, es gibt natürlich Situationen im Leben, wo es nicht lustig ist, aber kann man dieses lustig sein, diesen Humor auch abspeichern in der DNA, nutzt du dann schon das wirklich, das Erlernte auch, um Situationen, die nicht lustig sind, ins Lustige zu verwandeln oder dich mit dem Humor rauszustellen? Wie ist das auch im Privatleben?
Ich glaube, dass das Humor gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und so wenn man so jetzt so ein bisschen die letzten 12 Monate ein bisschen im Rückspiegel betrachtet, ist es wahrscheinlich das Einzige, was uns ein bisschen über Wasser hält und deswegen habe ich auch versucht, die Leute, wenn ich sie nicht physisch erreichen kann, auch ein bisschen über virtuelle Kanäle ein bisschen bei Laune zu halten, weil das natürlich für alle extrem herausfordernd ist. Um auf die Frage zurückzukommen, wir Humoristen oder wir Comedians oder Kabarettisten, unser Daily Business ist natürlich der Humor, aber ich glaube, da darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass wir unterm Strich dann letztendlich auch einen Menschen mit Alltag sind. Ja? Also wir haben alle unsere Themen, wir haben alle unsere Probleme und ich persönlich trage eine gewisse Grundheiterkeit in mir spazieren, ja, die es mir leichter macht, mich nicht vor der Bühne in einen Modus bringen zu müssen, der es mir erlaubt, meinen Job zu machen, würde ich sagen. Was kein Nachteil ist, ich habe gerne Gaude, ich lache gern, bin aber nicht der, wenn man irgendwo hingeht oder wenn man irgendwo sich im Freundeskreis trifft, das den Schmäh führt. Also ich bin auch gern in der zweiten Reihe und höre ihr es nicht gern zu oder so. Ja. Aber gibt ja auch diese Mehr, dass Humoristen privat eigentlich eher zur Tristesse neigen.
Ja,
ja. Das gibt's definitiv. Ich bin's Gott sei Dank nicht. Also ich habe natürlich auch meine melancholischen Momente oder Momente, wo ich ein bisschen, ja, nicht immer gut drauf bin, eh klar, ja. Aber grundsätzlich habe ich es gern lustig. Also mit mir kann man schon blödeln auch. Ja.
Und wie ist das dann beim Einkaufen, wenn da irgendwas passiert, wo du denkst, jeder Mensch würde sich jetzt wieder voll aufregen, hast du dann gleich eine Wuchtel parat, wenn dir irgendwer blöd anmotzt in der Öffentlichkeit oder das reagierst du da oft mit Humor dann?
Naja, das passiert Gott sei Dank selten, weil weil ich wäre eigentlich nie blöd angemotzt, aber ja, wenn es geht, wenn mir spontan was einfällt, dann ist Humor immer eine Waffe, die immer sticht, ja, weil du mit Humor einfach wahnsinnig viel Druck aus einer Situation nehmen kannst, ne? Aber ja, aus meiner Situation ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, jetzt Leuten, die wirkliche Probleme haben, zu sagen, lacht's einfach mehr. Ja, weil wenn alles gut ist, dann ist es natürlich einfach. Aber jetzt, wenn einer mit drei Kindern oder alleinerziehende Mama, die ihren Job verloren hat, auf 50 Quadratmeter lebt, dann tue ich immer schwer, da mit meinen Befindlichkeiten die zu belästigen. Mhm. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen Respekt vor anderen Situationen haben. Ja. Aber grundsätzlich geht es mir halt schon darum, dass ich meine Intention ist, dass Leute, die zu mir in die Vorstellung kommen, besser drauf sein sollen, wenn es nachher rausgehen, als sie gekommen sind. Und wenn das passiert und die Leute sagen, danke für die 2 Stunden, ich habe einen super Abend gehabt, das war lästig, ich habe mal meinen Alltag ausblenden können, ich habe mal vergessen können, was mich so beschäftigt, dann ist der Job erledigt. Ja.
Das ist auch ziemlich genau unser Zugang. Mhm. Apropos Comedy, hast du schon die neue Show auf Amazon Prime Video gesehen?
Ja, LOL, Last One Laughing mit Moderator Michael Bulli Herbig, die neue Comedy-Show auf Amazon Prime Video.
Ja, sehr, sehr lustig. 10 Comedians treten gegeneinander an und es geht darum, den anderen zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst zu lachen.
Wer lacht, verliert.
Genau. So einfach. Ich probiere das gleich mal mit einem Witz. Was liegt am Strand und redet undeutlich?
Keine Ahnung.
Eine Nuschel.
Verstehst? Ja, ich glaube, ich hätte es geschafft. Also schaut euch das an, jetzt jeden Donnerstag mit dabei Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Caroline Kebekus und viele mehr. Und jetzt zurück zu Comedy-Profi Alex Christan.
Jetzt würde mich nur interessieren, hast du auch ein Ziel, manchmal bei deinen Programmen irgendwelche Messages rüberzubringen? Also gibt es irgendeinen Infoteil A, mehr oder weniger von irgendeiner?
Nicht bewusst, aber das passiert, glaube ich, automatisiert, weil du den Leuten ja trotzdem immer ein bisschen den Spiegel vorhältst. Und da ist, finde ich, der Unterschied, mache ich es belehrend oder mache ich es komisch. Ja, wenn es irgendwie so geht, dass die Leute genau wissen, was gemeint ist und sich selber auch wiedererkennen und sie eigentlich dann fast ein bisschen denken, ah ja, eigentlich, was bin ich eigentlich? Stimmt, genau, das was der sagt, eigentlich deppert. Ja, warum mache ich das wirklich so?
Kann ich ja was daraus lernen.
Dann kann man vielleicht was lernen. Mhm. Ich finde, es ist immer ein bisschen eine Gratwanderung, wenn man den moralischen Zeigefinger hebt und jemanden erklärt, was er zu tun, zu denken, zu essen, zu wählen, zu sagen hat. Ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob mich irgendwas wirklich legitimiert, dass ich jemanden anderen sage, was er tun soll. Mhm. Ja. Aber natürlich, es ist das Kabarett oder die Komik ist ein super Instrument, um Menschen den Spiegel vorzuhalten. Aber da ist halt das Eis ein dünnes, ja. Mache ich es eben als Moralapostel oder als selbsternannter, erleuchteter, besser Mensch oder gehe auf Augenhöhe in diese Geschichte rein und sage, mir geht's genauso geschissen wie euch, aber 1, 2, 3. Ne?
Ja. Du bist sehr aktiv. Ich verfolge dich auch auf Social Media, auf Facebook und deine Videos, die gehen ja viral zurzeit, unglaublich. Also da hast du ja gefühlt einen der größten Hypes von allen Comedians, glaube ich, auf Social Media, gerade auf Facebook. Mhm. Ich glaube, da gibt es kein Video unter 10.000 Likes und tausenden Kommentaren. Ja, auch ich verlinke immer wieder Freunde unter deinen Videos. Wie wichtig ist für dich da Social Media jetzt gerade, natürlich in der Zeit von Corona, aber auch sonst? Siehst du das totales Netzwerk? Siehst du das, um bei den Fans aktiv zu bleiben? Oder wie benutzt du das Werk Social Media?
Ich würde sagen, es ist ein willkommenes Werkzeug, das man einfach benutzen kann. Ja, es ist ein schönes ein Instrument, das irgendwie bespielt werden kann, zusätzlich im Orchester der Live-Shows. Ja, das ist so eine Nebenbei-Geschichte. Und was halt bei Social Media, was mich auch selber immer wieder überrascht, ist diese virale Streuung, die man damit erreichen kann. Das ist schon beeindruckend, wenn man sieht, dass da 1,3 Millionen erreichte Personen auf einmal aufscheinen. Mhm. Das ist schon in einem Land, wo 8,9 Millionen Leute leben, ist das schon richtig
so viel. Ja. Gott, wünscht sich der ORF.
Ja, und das ist, da sagst du was sehr Richtiges. Ja, du musst einmal schauen, welche, das ist Champions League Finale.
Ja.
Ja, von der Quote her 1 Million Leute, die dich sehen oder wahrnehmen oder anklicken. Und ich denke mal, wenn es sowas gibt, ja, warum soll man das nicht nutzen? Ja, es gibt die Möglichkeit, dadurch Leute zu erreichen, nämlich überall, wo sie gerade sind. Man kann am Smartphone überall ein bisschen Unterhaltung konsumieren. Und gerade jetzt, wo mein Job nicht stattfinden darf, ist es natürlich sowieso geil, weil was soll ich sonst machen? Ja. Ich kann ja nicht, mein Kerngeschäft sind die Live-Shows. Das wird es auch immer bleiben. Aber wenn das nicht geht, dann muss man sich nach Alternativen umschauen. Und wie vorher gesagt, ja, ich kann Menschen erreichen und unterhalten damit. Also es ist wichtig, definitiv. Ja.
Wie siehst du im Hinblick darauf die Zukunft des Fernsehens?
Das wird sich verändern. Ich glaube, dass vielleicht die Millennials, dass du die nimmer zu einer Primetime vom Fernseher bringen wirst. So wie wir aufgewachsen sind, da war klar um 20.15 Uhr ist Wetten, dass. Da sitzt die Familie am Samstag am Abend und schaut.
Mhm.
Meine Tochter ist jetzt 13, die schaut ausschließlich on demand.
Mhm.
Ja, also die konsumiert dann, wann sie will. Und
wird also das Unterhaltungsfernsehen, wie wir es jetzt kennen, oder schon kannten, wird es noch mehr aussterben? Oder
weil
oft hören wir fragen diese Frage sehr oft und oft hören wir quasi, es wird in ein reines Informationsfernsehen
und
gehen.
Sport.
Information und Sport. Aber Kultur und Unterhaltung wird eigentlich vom Fernsehbildschirm verschwinden, sagen viele oder glauben viele.
Das hoffe ich doch nicht, weil also ob es jetzt im Fernsehprogramm, ja, so dass man sagt 20.15 Uhr ORF Sommerkabarett, Alex Christian, das ist schon wichtig auch, ja, weil natürlich das eine Zielgruppe, man darf ja jetzt nicht nur davon ausgehen, dass das Leute, die 23 sind, konsumieren, sondern es gibt ja auch Leute, die 60 plus sind, ja, und die haben vielleicht kein Tablet daheim, die sind einfach, die schauen sich meine Programme im Fernsehen an, und ich glaube, man muss für jede Zielgruppe muss man berücksichtigen. Aber wo es halt schon hingeht, und das sieht man ja anhand von Netflix oder Amazon Prime, dass das Seherverhalten wahrscheinlich in die Richtung On Demand, das heißt, ich konsumiere eine Serie oder einen Film, wann ich Zeit habe und nicht, wann mir das TV-Media sagt, wann ich vor dem Fernseher zu sitzen habe.
Mhm.
Das hat sich natürlich aufgrund des Angebots, weil es halt auch da ist, ja, weil das vor 30 Jahren war die Alternative gar nicht da. Aber wenn ich heute sagen kann, okay, ich kann mich entscheiden zwischen Video on Demand und Ding, dann kann ich die Entscheidung treffen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es aussterben wird, also es wird es nach wie vor geben. Es wird sich nur verändern, ja, das schon.
Lieber Alex, am Ende von Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Word-Rap. Bier-Rap, haben wir gesagt.
Ja. Bier-Word-Rap.
An dieser Person, an dieser Prominenten bin ich als Parodist gescheitert.
Marcel Hirscher. Ja. Ist für mich ein Salzburger, hat 100% Bekanntheitsgrad, der Skifahrer schlechthin, seit Jahrtausenden, glaube ich. Ich habe versucht, den Marcel klarerweise aufgrund seines Bekanntheitsgrads und auch Beliebtheitsgrads irgendwie zu parodieren und bin aber immer wieder in die Hermann-Meyer-Stimme abgerutscht, weil das auch ein Salzburger ist. Und dann haben wir gedacht, das ist mir zu dünn. Ja, das geht sich nicht aus.
Wie geht die Hermann-Meyer-Stimme?
Der Hermann, der hat, der hat eine Art zu sprechen, wo man genau weiß. Wenn ich jetzt anfange, wie der Hermann zu reden, dann weiß jeder, wer das ist. Wer meint das? Und da habe ich beim Marcel immer gedacht, das verschwimmt, das vermischt sich zu sehr. Mhm. Und dann muss man die Finger lassen.
Sehr spannend. Hm. Der Witz, der für dich, der immer am besten funktioniert, gibt's einen? Was sagst du? Der geht immer.
Nein, gibt's keinen, weil mit Witzen habe ich ein bisschen ein Thema. Ja, das ist so, ich finde, einen Witz erzählen, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also wenn mir werden auch immer wahnsinnig viel Witze erzählt, ja, wo ich sage, das kannst du auf der Bühne bringen, also es funktioniert überhaupt nicht. Ja. Es geht eher um ich finde, auf der Bühne geht es darum, ein Timing zu finden, eine Point dazusetzen, wo die Leute vielleicht gar nicht damit rechnen. Ja? Oder wo du sagst was, machst eine Point und dann glauben die Leute, es vorbei und dann setzt aber nur einen drauf. Ja? Das ist dann wird es richtig geil. Aber Witze in dem Sinn erzählen tue ich eigentlich nicht.
Also würdest du sagen, dass Witze erzählen und Kabarett zwei verschiedene Dinge sind?
Würde ich sagen, ja. Mhm.
Bei anderen schaue ich zuerst auf?
Menschen, Männer, Frauen, wo?
Ja, generell Charaktereigenschaften, was ist da wichtig? Sagen wir Charaktereigenschaften.
Schaue ich zuerst in Nicht-Corona-Zeiten am Händedruck.
Mhm.
Und ob der jemand in die Augen schaut.
Mhm. Und bei Frauen? Schaust du zuerst auf?
Meine Frau. Ob meine Frau schaut.
Ein perfektes Ende.
Die letzte Frage ist immer, ein Frühstück mit Bier hättest du gerne mal mit?
Ein Frühstück mit Bier?
Lebend oder tot, ganz egal, wer ist sein großes Idol?
Idole habe ich Gott sei Dank keine. Aber aufgrund des Wissens, wie lustig die Frühstücke mit dem Niki im Hotel Imperial waren, wäre es schön, wenn das nochmal stattfinden könnte, aber das geht leider nicht. Aber der Niki war, abgesehen davon, dass er das sehr lustig gefunden hat, was ich mache, hatte der eine Facette, die fast keiner kannte, und das war ein wahnsinnig humoristischer Mensch, also ein humorvoller Mensch, der hat einen super Schmäh gehabt und hat das aber aufgrund seines unermesslichen Bekanntheitsgrades natürlich auch immer ein bisschen verborgen, aber der war richtig lustig, ja.
Findest du, wird er in The Rush so gut dargestellt, wie es? Also
ja, überraschend. Ich habe da eine große Vorfreude auf diesen Film gehabt und das größte Interesse, bevor ich Rush gesehen habe, war, wie kann der Daniel Brühl als Deutscher einen Österreicher so verkörpern, ohne dass es peinlich wird.
Mhm.
Und der hat das so meisterhaft gelöst und so großartig, wo ich mir denke, was für ein geiler Schauspieler ist das, wenn man nicht nur den Duktus vom Niki so hinkriegt, sondern auch die Optik. Ich meine, das machen jetzt Maskenbildner, aber da war ich ganz überrascht, wie toll der das gemeistert hat. Ja, das war wirklich super, super toll gespielt.
Können wir jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine Abmod von Niki Lauda hören von Frühstück mit Bier?
Ja. Relativ einfach. Herzlichen Dank für dieses Frühstück mit Bier. Ja, wir haben eine super Performance delivered. Einzig vom Einspritzverhalten her war das Wasser natürlich nicht ideal. Da muss eigentlich ein Bier am Tisch stehen, das ist immer der erste Sprechende. Trotzdem war es nett, mit euch zu plaudern. Herzlichen Dank für die Einladung. Alles Gute. Baba.
Super. Danke, Alex, Christian.
Danke euch.
Alles Freude.
Alles Gute.
Danke.
Danke, Burschen.
Frühstück mit Bier.